HR2 Kultur. Der Tag.
Um 18.04 Uhr mit Oliver Glab. Guten Abend.
Ich war mit Freunden auf dem Spielplatz und dann kamen halt zwei deutsche Kinder und die meinten zu mir, ich habe kein Recht zu leben, ich bin auch nur ein Sklave.
Wir beraten Betroffene von rechter, rechtsextremer, rassistischer, antisemitischer, antiziganistischer Gewalt.
Wir sind nicht islamfeindlich, sondern wir wollen verhindern, dass das Land, die Bevölkerung ausgedeutscht wird.
Ich habe hier in Dresden studiert und lebe in Berlin.
Hören Sie doch auf mit dem Scheiß.
Aber Sie sind nicht deutsch.
Die Betroffenen sind nicht nur im Rahmen eines Angriffs verletzt, sondern es gibt häufig eine Zuschreibung von Mitverantwortung.
Es ist wichtig und ich denke, dieses Angebot wird immer wichtiger werden im derzeitigen gesellschaftlichen Klima.
Hass, Brutalität, Verrohung, Demokratieverachtung und die Herabsetzung des anderen werden zunehmend salonfähig. Sogar vor einem feigen und hinterhältigen Mord schreckten die Extremisten nicht zurück.
Hinschauen, wo es Hass und Hetze gibt, die Opfer beraten, begleiten und stärken und dabei möglichst viele Menschen erreichen. Dieser Aufgabe hat sich seit Anfang dieser Woche die landesweite Meldestelle Hessen schaut hin verschrieben. Online können sich dort Menschen melden, die rechte, rassistische oder antisemitische Gewalt erfahren oder mitbekommen haben. Aber solche Anlaufstellen gibt es nicht zum Nulltarif. Deshalb warten viele Initiativen in ganz Deutschland gespannt und besorgt darauf, wie viel Geld sie in den nächsten Jahren von der Bundesregierung zu erwarten haben. Denn die Förderung vieler Projekte mit Bundesmitteln ist zum Jahreswechsel ausgelaufen. Und das darf nicht das letzte Wort sein. Nach einem Jahr, in dem der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ermordet und ein Anschlag auf die Synagoge von Halle verübt wurde. Allem Anschein nach sehen das auch viele Politiker so. Aber welcher Impulse bedarf es, damit Politik und Gesellschaft zusammenstehen gegen Hass und Hetze? Müssen immer erst spektakuläre Verbrechen verübt worden sein? Oder muss erst eine rechte Partei in der Regierung gezeigt haben, wozu sie fähig ist, damit sich wie in Italien eine Initiative wie die Sardinenbewegung formiert? Woher nehmen wir den nötigen Schwung im Kampf gegen Hass und Hetze? Und noch wichtiger, wie weit bringt er uns, dieser Schwung? Schaut, steht zusammen. Bewegung gegen Hass und Hetze, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn in der Beratungsstelle Response Hessen, wo Anfang dieser Woche die neue Online-Meldestelle ihre Arbeit aufgenommen hat. Mein Kollege Jan-Luca Künzberg nimmt uns mit.
Ein kaltes Foyer, ein endloser Flur, Tür an Tür, links abbiegen, sagt die Pförtnerin im Jugend- und Sozialamt im Frankfurter Nordend. In einer hinteren Ecke in den kleinen Büros hat Response, die Beratungsstelle für Betroffene rechter und rassistischer Gewalt, ihren Sitz. Noch. Ende Februar kann die Initiative in eigene Räume umziehen. Der Zeitpunkt ist gut, denn gerade hat die Beratungsstelle ein neues Projekt gestartet. Ein Online-Meldeportal für rechte und rassistische Gewalt.
Bisher war das so, dass man bei uns einfach anrufen konnte oder über unsere Homepage, über ein Kontaktformular Fälle melden konnte. Und jetzt gibt es wirklich eine eigene Plattform, also hessenschauthin.de.
Roman Jeltsch ist stellvertretender Leiter von Response. Der schmächtige Mann hat einen wachen Blick, spricht schnell. Seit Montag können Vorfälle über die Plattform gemeldet werden. Das Angebot wird bereits rege genutzt. 40 Betroffene haben sich in den ersten 4 Tagen online gemeldet. Mit Erlebnissen wie diesen, die die Berater bereits seit 4 Jahren protokollarisch in einer Chronik festhalten.
29. August 2019. Frankfurt. Ein Mann steht an einer belebten Einkaufsstraße und hetzt lautstark gegen Migrantinnen. Nur eine Frau sagt etwas dagegen, woraufhin sie von dem Mann beleidigt und aggressiv angegangen wird. Keiner der vielen Zeuginnen reagiert. 5. September 2019. Taunusstein. Aus einem Auto heraus beschießt ein Mann mehrere Personen mit Stahlkugeln. Unter anderem wird ein junger Mann aus Syrien am Kopf schwer verletzt. 9. November 2019. Kronberg. Wegen Nazi-Parolen kommt es in einem Linienbus zu einem körperlichen Angriff von 2 jungen Männern auf 3 Jugendliche. Die Angreifer haben zuvor antisemitische Sprüche von sich gegeben. Die 3 Jugendlichen stellen sich verbal gegen die Äußerungen und werden daraufhin bespuckt und geschlagen.
Das Beratungsangebot von Response ist umfassend. Wer sich meldet und Bedarf hat, wird nach einem Erstgespräch zum Kennenlernen unterstützt. Zum Beispiel dabei, eine Strafanzeige zu formulieren, beim Gang zum Arzt, zum Anwalt, bei allem, was nötig ist. Ein häufiges Problem seien sogenannte Systemausfälle, berichtet die Beraterin Niloufar Hosseini.
Das heißt, dass nach einem Angriff ist der Bedarf da, dass die Menschen medizinisch behandelt werden. Und sie berichten uns, dass sie eben keine medizinische Hilfe bekommen haben, dass es nicht ernst genommen wird. Wir gehen dann mit den Betroffenen wieder zu den Ärzten und lassen das attestieren oder die Personen dann behandeln.
Sie, Jeltsch und ihre 6 Kollegen bei Response in Frankfurt und Kassel haben jetzt viel zu tun. Denn Hessen schaut hin soll nicht nur Opfern und Zeugen die Gelegenheit bieten, auf Vorfälle aufmerksam zu machen. Die Beratungsstelle möchte damit auch unabhängige Zahlen zu den Fällen erheben.
Wir werten die Vorfälle aus, die gemeldet werden. Zum einen bearbeiten wir dann eben die Darstellung der Vorfälle und Öffentlichkeitsarbeit dazu. Aber zum anderen können wir im Hintergrund auch immer Beratung anbieten und zugänglich machen. Das heißt, wir sind sofort zur Stelle, wenn jemand sich was wünscht.
Die Meldung eines Vorfalls ist ganz leicht und kann auch am Smartphone gemacht werden. Zuerst wählt man eine Sprache aus, dann kann man direkt auswählen.
Ich möchte einen Vorfall melden. Und wenn man das macht, wird man direkt weitergeleitet in das Meldeformular, indem man dann durchgeführt wird durch bestimmte Fragen, die schon sehr klar eigentlich ein Raster vorgeben, was ich melden kann und aber auch immer nochmal Freitexte vorsehen, wo ich auch wirklich beschreiben kann, wie geht's mir damit oder was ist genau passiert.
Das Formular ist bislang auf Deutsch, Englisch, Arabisch und Französisch verfügbar. Weitere Sprachen sollen folgen. Zudem wird das Portal aktuell in Frankfurter Bussen und Bahnen und im Internet in sozialen Netzwerken beworben, um möglichst viele Betroffene zu erreichen. Vor allem aber versucht die Beratungsstelle, Aufmerksamkeit zu schaffen. Für die vielen unbeachteten Fälle, Tag für Tag. Ab März dann auch in eigenen Räumen.
Eindrücke unseres Reporters Jan-Luca Künzberg von der Beratungsstelle Response Hessen und ihrer neuen Online-Meldestelle Hessen schaut hin. Die Leiterin der Beratungsstelle ist Olivia Sarma. Guten Abend. Hallo, Frau Sarmer?
Hallo, ich bin da. Guten Abend.
Wunderbar, das ist beruhigend. Ihre Beratungsstelle gibt es jetzt bereits im 5. Jahr. Die Online-Meldestelle dagegen ist erst, wie gesagt, Anfang dieser Woche an den Start gegangen. Daraus kann man ja schließen, dass Ihnen in Ihrer bisherigen Arbeit etwas gefehlt hat, dass Sie mit dieser Online-Stelle eine Lücke schließen wollen. Was war das für eine Lücke?
Also im Prinzip haben wir mit der Meldestelle 2 Ziele. Das eine ist eine Melde- und Dokumentationsmöglichkeit für Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt zu sein und zum anderen eine größere Sichtbarkeit und Sensibilität für das Thema zu erzeugen. Wir haben in den letzten 5 Jahren sehr, sehr viele Fälle beraten und haben auch immer wieder sowohl von Betroffenen selbst als auch von Partnerorganisationen und so weiter erfahren oder erlebt, dass täglich rechte und rassistische Übergriffe und Vorfälle passieren, die meisten ungesehen bleiben. Und wir haben dann auch natürlich beobachtet, welche Fälle werden durch die Kriminalstatistik der Polizei veröffentlicht. Es gab dann eine Dunkelfeldstudie, die nochmal aufgezeigt hat, dass das Dunkelfeld noch viel größer ist, als wir es vielleicht vermutet haben. Und dann haben wir natürlich immer unsere Beratungszahlen, die auch wirklich immens gestiegen sind in den letzten Jahren. Und für uns war klar, wir wollen eigentlich mal hinschauen, wie ist denn das gesamte Ausmaß, auch die Bandbreite von rechter und rassistischer Gewalt. Und wir brauchen die Perspektive der Betroffenen. Also wir wollten gerne eine Möglichkeit schaffen, wo Betroffene ihre Erlebnisse, ihre alltäglichen Vorfälle melden können.
Wir haben gerade eben im Bericht meines Kollegen ein paar Beispiele gehört für Vorfälle, die Ihrer Beratungsstelle in diesem Jahr gemeldet worden sind. Was genau fangen Sie denn mit solchen Meldungen an? Was tun Sie, wenn Sie davon erfahren?
Also in der letzten Zeit haben wir das auch schon ermöglicht durch ein Meldeformular. Jetzt wollten wir natürlich das nochmal viel sichtbarer machen, viel niedrigschwelliger zugänglich machen. Und im Prinzip geht es uns darum, zum einen eine Möglichkeit geben zu melden. Wir dokumentieren diese Fälle dann. Wenn gewünscht ist, machen wir sie auch in einer Chronik sozusagen anonymisiert sichtbar. Wir wollen natürlich auch statistisch auswerten und am Ende des Jahres gucken, in welchen Regionen sind viele Menschen betroffen, was sind die unterschiedlichen Angriffe, also Beleidigungen, körperliche Angriffe, Sachbeschädigungen, Bedrohung und so weiter.
Das hilft ja wahrscheinlich auf der politischen Ebene weiter, Frau Sarmer, aber die Betroffenen selber, die kommen ja zu Ihnen, melden das und haben doch wahrscheinlich dann auch Erwartungen, dass ja Ihnen in irgendeiner Weise geholfen wird.
Genau, dafür gibt es auf dem Meldeformular die Möglichkeit anzukreuzen, dass man Beratung möchte. Dann nehmen wir Kontakt zu den Betroffenen auf und bieten ihnen Beratung an. Aber tatsächlich haben wir auch immer wieder Anrufe von Personen, die sagen, ich brauche jetzt im Prinzip gar keine Beratung, aber ich möchte, dass dieser Vorfall nicht ungesehen bleibt. Ich möchte, dass er irgendwo dokumentiert wird. Und ich denke, das ist natürlich auch das zentrale Ziel. Zum einen Betroffenen die Möglichkeit zu geben, ihre Fälle öffentlich zu machen, dazu beizutragen, das gesamte Bild auch sichtbar zu machen und zum anderen aber auch eine niedrigschwellige Kontaktmöglichkeit, um eine Beratungsanfrage an uns zu stellen. Und das gibt es eben auf der neuen Webseite auch.
Nun haben wir eben auch gehört im Bericht des Kollegen, wenn Menschen, die nach einem körperlichen Hassangriff medizinische Hilfe benötigen, diese Hilfe nicht bekommen und dann Leute aus ihrer Beratungsstelle noch einmal mit zu den Ärzten gehen und Atteste reinholen, haben ihre Mitarbeiter dann auch eine Erklärung dafür gefunden, dass diese betreffende medizinische Hilfe zunächst nicht geleistet wurde? Das ist ja zunächst mal erstaunlich, das zu hören.
Also wir nehmen grundsätzlich in der Gesamtgesellschaft, sage ich mal, und in all ihren Institutionen ein fehlendes Wissen, eine fehlende Sensibilität und Bildung zum Thema Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus wahr. Das heißt, das betrifft jetzt nicht Ärzte spezifisch oder Krankenhäuser, sondern das ist so aus unserer Erfahrung mit so was uns Beratungsnehmende berichten, dass sie in alle möglichen Hilfestrukturen, in die sie nach einem Vorfall gehen oder wo in denen sie konfrontiert sind, das erleben, dass sie sozusagen in ihrem Erleben nicht ernst genommen wurden, dass eine politische Tatmotivation abgesprochen wurde oder bezweifelt wurde. Ich würde sagen, dass das ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und wir da auch eine viel stärkere Sensibilisierung brauchen für den Umgang mit Betroffenen nach rechten, rassistischen, antisemitischen Angriffen.
Machen Sie denn entsprechende Erfahrungen auch? Reagieren Polizeibeamte, reagiert medizinisches Personal oder wer auch immer anders, wenn jemand aus Ihrer Beratungsstelle dann mit den Betroffenen gemeinsam dahin geht?
Also zum einen bewirkt natürlich eine Begleitung, eine Stärkung der Betroffenen und auch ihrer Perspektiven. Also Sie wissen, Sie müssen nicht alleine dahin gehen. Wir kennen uns auch natürlich nochmal anders aus mit bestimmten Rechten, die Betroffenen dann haben und können darüber aufklären im Voraus, sodass die Betroffenen auch wissen, ich gehe dahin und was ich dort möchte, das steht mir auch zu. Und zum anderen, ja, ich denke schon, dass es immer hilft, wenn eine offizielle Beratungsstelle bei solchen Gängen begleitet und man einfach nochmal gemeinsam zuhört und zuschaut, weil dann natürlich auch insgesamt ein Kontakt, vielleicht achtsamer stattfindet.
Die Beratung machen Sie, wie gesagt, seit fast 5 Jahren. Haben Sie das Gefühl, Sie haben etwas bewirken, etwas erreichen können in dieser Zeit?
Ich denke, dass wir vor allen Dingen, dadurch, dass wir die erste professionalisierte Beratungsstelle zu diesem Themenfeld in Hessen sind, eine ganz, ganz wichtige Lücke geschlossen haben. Wir haben ja in den ersten 2 Jahren so im zweistelligen Bereich Beratungsfälle beraten und das ist in 2018 massiv gestiegen. Das heißt, je sichtbarer wir werden, desto mehr Menschen kommen auch in unsere Beratung. Das heißt, der Bedarf ist groß und wir sind als eine Anlaufstelle werden sozusagen gebraucht. Und wir kriegen sehr, sehr viele Rückmeldungen von Betroffenen, Beratungsnehmenden, die uns sagen, dass es für sie sehr wichtig war, eine Stelle zu finden, wo sie von ihrem Erleben berichten können, ohne dass das in Frage gestellt wird, dass wir eine parteiliche und solidarische Perspektive haben, dass das etwas ist, was viele im Nachgang nach einem Vorfall vermissen und worunter sie leiden. Und insofern sind wir natürlich da eine ganz, ganz wichtige Erstkontaktstelle geworden, auch eine Begleitung geworden. Und was wir auch machen, ist, dass wir sehr viel Wert legen auf Vernetzung mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, auch im Sinne des Empowerments, wenn Betroffene sagen, wir möchten uns irgendwie anschließen an Community und so weiter, dass wir da auch versuchen zu vermitteln, damit Betroffene auch nach einer Beratung nicht alleine gelassen werden, sondern in nachhaltigen Strukturen auch aufgefangen werden können.
Stoßen Sie gleichwohl bei Ihrer Arbeit an Grenzen? Haben Sie das gemerkt in den letzten Jahren?
Wir stoßen immer wieder an Grenzen. Also einmal an personelle Grenzen. Es gibt wachsende Anfragen. Die Fälle werden auch immer komplexer. Im Beitrag eben wurde auch schon erzählt, also es ist sozusagen nicht nur eine psychosoziale Beratung oder eine kurze Begleitung oder so, sondern teilweise ziehen sich Fälle über mehrere Monate. Es gibt Begleitung zu Behörden, im Strafprozess, ich brauche eine neue Wohnung, ich muss aus dem Bedrohungsumfeld rauskommen oder es wird eine Therapie gebraucht oder wir warten auf Gerichtsverfahren. Die Wartezeit ist häufig sehr belastend und so. Also ich sag mal, wir sind natürlich eine kleine Beratungsstelle und hessenweit zuständig und da stoßen wir natürlich schon häufiger mal an Kapazitätengrenzen, das zum einen. Inhaltlich natürlich auch. Also wir wissen, dass wir Betroffene in einem Beratungsprozess Also dass auch wir natürlich keine Sicherheit herstellen können, dass Betroffene immer wieder in ein Umfeld zurückkehren, in dem sie neue rassistische Zuschreibungen erleben, antisemitische Vorfälle erleben und so weiter. Und dass uns auch im Laufe der Beratungsprozesse häufig berichten, dass wieder Dinge passieren, das beschäftigt uns natürlich auch sehr. Und dann ist es auch so, dass sich sehr viele Betroffene, vor allen Dingen von Polizei und Gericht, eine gewisse Aufklärung und Gerechtigkeitserleben versprechen. Und auch da machen wir häufig die Erfahrung, dass das ausgeht, ohne dass die Beratungsnehmenden sozusagen sich darin gestärkt dann fühlen.
Olivia Sarner, Leiterin der Beratungsstelle Response Hessen, bei der sich Menschen melden können, die in ihrem Alltag Hass und Hetze mitbekommen oder selbst erfahren. Vielen Dank. Auch Journalistinnen und Journalisten bekommen Hass und Hetze zu spüren, und zwar gerade auch dann, wenn zu ihrer Biografie eine Migrationsgeschichte gehört. Und Sie, die Kolleginnen und Kollegen, stehen genau wie andere Menschen vor der Frage, wie sie darauf reagieren sollen, auf rassistische und sexistische Beleidigungen, ob sie zum Beispiel die Polizei einschalten oder vor Gericht ziehen sollen. Nun haben aber gerade Journalistinnen und Journalisten viel mit Öffentlichkeit zu tun, und so haben sich einige von ihnen, die beim Spiegel, der Zeit oder der Taz arbeiten, dazu entschlossen, die Hasskommentare, die sie bekommen, auf eine Bühne zu bringen, sie dort öffentlich vorzulesen und sich auf diese Weise darüber lustig zu machen. Hate Poetry nennt sich diese Veranstaltung, und genau wie bei einem Poetry Slam darf hinterher das Publikum abstimmen und unter allen Beschimpfungen des Abends die heftigste küren. Denn als Satire-Show lassen sich auch die hasserfülltesten Briefe besser ertragen, sagen die Betroffenen.
Yassin Mushabash, ich verstehe nicht, warum im Spiegel einer deutschen Zeitung ausgerechnet ein offensichtlicher Ausländer, ob mit deutschem Pass oder nicht, Ausländer bleiben immer Ausländer, siehe Türken. Also wieso also ein Ausländer über einen Partei berichten darf?
Wenn wir Deutschen ihre Großeltern nicht reingelassen hätten, dann würden sie jetzt wahrscheinlich ein Kopftuch tragen, 6 Kinder haben und bestimmt nicht für den Spiegel schreiben, wenn sie überhaupt schreiben könnten. Und jetzt wird's echt hart für mich. Ich werde übrigens auch ihren Chefs schreiben. Die sollten sie in den Putzdienst geben, dann wären sie vielleicht wieder unter Gleichgesinnten und würden nicht so die Klappe aufreißen.
Hate Poetry. Unter diesem Schlagwort lesen Journalistinnen und Journalisten mit Migrationsgeschichte aus den Hasskommentaren vor, die sie leider regelmäßig bekommen. Später mehr davon. Schaut, seht, steht zusammen. Bewegung gegen Hass und Hetze. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Eine starke Bewegung gegen Hass und Hetze erhoffen sich viele Menschen auch, und zwar zu Recht, von der Politik, von den Regierungen des Bundes und der Länder und von den Parteien in den Parlamenten. Wie stark oder wie schwach diese Bewegung bislang gewesen und in welchen Wellen sie verlaufen ist, das schildert uns jetzt über fast 30 Jahre hinweg bis heute der Kollege Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion.
Das Bewusstsein dafür, dass Deutschland ein großes, vielfach tödliches Problem mit Rechtsextremisten hat, gab es seit der Wiedervereinigung zwar immer irgendwie, aber es wurde auch immer wieder als weniger wichtig verdrängt. 1992, beim Brandanschlag auf 2 von türkischen Familien bewohnte Häuser in Mölln, kamen 2 Mädchen und ihre Großmutter ums Leben. Als Täter wurden später 2 junge Rechtsextremisten verurteilt. Viele fragten, warum Kanzler Helmut Kohl nicht zur Trauerfeier erschienen war. Sein Sprecher antwortete, die Bundesregierung wolle nicht in einen Beileidstourismus verfallen. 2011 kam die NSU-Mordserie ans Licht. Diese Terrorgruppe alleine hatte 10 Menschen, 9 davon Migranten, ermordet. Die damalige Jugendministerin Christina Schröder, CDU, hielt auch nach Bekanntwerden der rechten Terrorzelle die Präventionsprogramme gegen Rechtsextremismus, die es damals gab, für ausreichend. Ihre Nachfolgerin Manuela Schwesig, SPD, führte 2014 das neue Programm Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit ein. Derweil stiegen die Zahlen rechtsextremistischer Straf- und Gewalttaten 2 Jahre lang laut Verfassungsschutz stark an. Über 1 Million Flüchtlinge waren nach Deutschland gekommen. Es gab unter anderem viel mehr Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. 2018 wuchs die Zahl der rechtsextremistischen Gewalttaten um über 70%. 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke, CDU, ermordet. Der mutmaßliche Täter, ein vorher schon bekannter Rechtsextremist. 2019 gab es auch den Anschlag auf die Synagoge in Halle. Der mutmaßliche Täter plante ein Massaker an über 50 jüdischen Menschen. Das misslang, er ermordete danach aber 2 Passanten. Nach dem Anschlag von Halle verabschiedete die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Zu diesen Maßnahmen gehört das Waffenrecht. Das ist jetzt bereits verschärft worden. Innenminister Horst Seehofer, CSU, hat auch angekündigt, 600 neue Stellen im Bundeskriminalamt und im Verfassungsschutz für den Kampf gegen Rechts zu schaffen. So wie bei Islamisten sollen jetzt auch im rechtsextremistischen Bereich sogenannte Gefährder erfasst werden, unter dem Namen Radar Rechts. Im Justizministerium ist ein Gesetz gegen Hass im Internet geplant. Es sieht nach einer neuen Entschlossenheit in Deutschland aus, gegen rechten Extremismus vorzugehen. Deshalb kann Familienministerin Franziska Giffey, SPD, aus dem Topf von Demokratieleben weiter pro Jahr 115 Millionen Euro an Projekte gegen Extremismus verteilen. Finanzminister Olaf Scholz wollte nämlich zunächst diesen Etat kürzen. Trotzdem verwundert es viele, dass ausgerechnet jetzt viele Anti-Extremismus-Initiativen über 100 kein Geld mehr aus dem Programm Demokratieleben bekommen. Zum Beispiel das Modellprojekt Vielfalt gestalten Demokratiebildung im südwestlichen Brandenburg oder das Projekt Jugendarbeit gegen Antisemitismus in Hannover. Denn laut Gesetz dürfen dauerhafte Projekte gegen Extremismus nicht gefördert werden, sondern nur sogenannte Modellprojekte. Ministerin Giffey möchte deshalb das Gesetz ändern, damit als dringend notwendig angesehene Initiativen, zum Beispiel gegen Antisemitismus, dauerhaft Geld bekommen können. Das wird die Ministerin gegen ihren widerstrebenden Koalitionspartner, die Union, durchsetzen müssen.
Was die Bundesregierungen der vergangenen Jahrzehnte gegen Hass, Hetze und extremistische Gewalt unternommen haben und was die aktuelle Bundesregierung in absehbarer Zeit vorhat zu unternehmen, soweit die Bestandsaufnahme von Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion. Zu den vielen Initiativen gegen Hass und Hetze, die zu einem großen Teil angewiesen sind auf finanzielle Förderung durch den Bund, gehören auch die Beratungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, die in einem entsprechenden Bundesverband organisiert sind. Zum Vorstand dieses Bundesverbandes gehört Judith Porath. Und sie ist außerdem Geschäftsführerin der Opferperspektive Brandenburg. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Wir haben gerade gehört, dass nach jetziger Gesetzeslage dauerhafte Projekte gegen Extremismus nicht vom Bund gefördert werden, sondern nur sogenannte Modellprojekte. Was bedeutet das denn für die Arbeit der Beratungsstellen?
Naja, es gibt in der Bundesförderung quasi verschiedene Bereiche. Die Modellprojekte werden von Demokratieleben gefördert, aber es gibt auch einen Bereich, da bekommen die Länder Geld für Strukturprojekte und dazu gehören die Opferberatungsstellen. Wir werden also zum Beispiel die Opferperspektive bekommt Förderung über den Bund bereits seit 2001. Da muss man dann immer wieder ein bisschen umsteuern in den Schwerpunktsetzungen, was man in der Arbeit macht, damit eine Innovativität und eine Modellhaftigkeit tatsächlich über die Jahre gegeben ist. Es macht natürlich eine nachhaltige Arbeit schwierig, weil auch eine Planungssicherheit darüber schwer zu gewährleisten ist.
Zum Jahreswechsel ist die finanzielle Förderung vieler Initiativen ausgelaufen. Diese Initiativen hoffen natürlich auf Verlängerung, müssen aber natürlich darauf vorbereitet sein, dass nicht verlängert wird. Haben denn Beratungsstellen, die bei Ihnen im Bundesverband organisiert sind, irgendwelche Möglichkeiten nutzen können, sich darauf vorzubereiten, dass dann aus einem bestimmten Topf nichts mehr fließt?
Also wir sind tatsächlich von den Kürzungen oder von den Streichungen und Umstrukturierungen von Demokratieleben nicht betroffen, die Opferberatungsstellen, weil wir eben nicht zu den Modellprojekten gehören. Der Anteil für die Opferberatungsstellen im Bundesprogramm wurde tatsächlich zum 01.01.2020 sogar erhöht. Aber viele andere Initiativen, die sich für Demokratieförderung einsetzen und in unterschiedlichen Bereichen aktiv sind, die mussten tatsächlich bereits ihre Arbeit zum 31.12. einstellen. Manche sind noch zum Jahresende aufgefordert worden, doch noch Anträge zu stellen. Und andere waren tatsächlich sehr vor den Kopf geschlagen, weil es sie sehr unerwartet getroffen hat. Und da es sehr, sehr viele Projekte betrifft in Deutschland, ist es ganz, ganz schwer, tatsächlich alternative Fördermöglichkeiten für Projekte zu finden.
Wofür genau wird denn das Geld gebraucht und verwendet von Ihren Beratungsstellen zum Beispiel?
Also bei uns ist der große Anteil sind natürlich Personalstellen. Also das heißt, wir brauchen Beraterinnen und Berater, die durchs Land fahren. Wir arbeiten ja in der Regel aufsuchend im kompletten Bundesland, fahren also dahin, wo etwas passiert ist und treffen uns mit den Leuten vor Ort, weil viele von den Betroffenen nicht so mobil sind und nicht mehrere hundert Kilometer mitunter sogar fahren können in einer Beratungsstelle. Also wir fahren hin, entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit Autos. Also das heißt, da sind auch Reisekosten, die zu bestreiten sind. Es sind Mieten für Büros zu bezahlen. Viele Projekte machen, sind aber auch im Weiterbildungsbereich unterwegs und sensibilisieren erstens zur Situation von Betroffenen, aber auch zum Thema Rassismus und Rechtsextremismusprävention sind viele unterwegs, machen Bildungsarbeit, da müssen Referenten finanziert werden, etc. etc.
Das heißt, Sie versuchen nicht, die Beratungsstellen in Ihrem Bundesverband versuchen nicht nur, soweit das möglich ist, flächendeckend präsent zu sein, sondern Sie haben auch, ich sag mal, unterschiedliche Themengebiete, unterschiedliche Ansätze, mit denen Sie sich ergänzen können?
Genau. Also wir sind erstmal in einer Betroffenenberatung, beraten wir etwa die gleichen Betroffenengruppen. Ne? Also zu uns kommen Menschen, die von Ungleichwertigkeitsvorstellungen davon betroffen sind und aus diesen Motiven heraus angegriffen wurden. Also extreme Rechte, Angriffe aus der extremen Rechten, antisemitische Angriffe, homophobe Angriffe, rassistische Angriffe, Angriffe auf Menschen mit Behinderungen, so im weitesten Sinne. Das sind die Motivlagen, wo Menschen zu den Menschen zu uns kommen. Viele Opferberatungsstellen machen auch Monitoring, also sowas wie Hessen schaut hin, jetzt tatsächlich in Hessen angefangen wurde, gibt es in anderen Bundesländern in einer ähnlichen Form schon länger. Wir machen dokumentieren rechte Gewalttaten, das ist uns sehr wichtig, damit wir tatsächlich das Ausmaß ein bisschen sichtbar machen. Und ein Teil Opferberatungsstellen sind eben auch im Bildungsarbeitsbereich unterwegs und versuchen Präventionsarbeit einfach zu leisten.
Haben Sie denn einen belastbaren Eindruck davon, was die Arbeit dieser vielen Beratungsstellen bisher bewirkt? Konnte. Lässt sich das überhaupt messen in irgendeiner Form?
Es lässt sich quantitativ schlecht messen, aber das Bundesprogramm wird seit Anbeginn an durch eine wissenschaftliche Begleitung evaluiert, unabhängig wissenschaftlich evaluiert. Und da gibt es über die vielen Jahre einfach Ergebnisse in der qualitativen Forschung. Und die Arbeit der Beratungsstellen wird als sehr wirksam angesehen. Ein Teil der Beratungsstellen befragen auch recht regelmäßig ihre Klienten hinterher, und zwar in einer anonymisierten Form. Auch das ist ein Instrument, um zu schauen, also erstens die Zufriedenheit der Ratsuchenden ein bisschen zu erheben, aber auch die Wirksamkeit der Arbeit.
Wir haben eben ja von einigen Maßnahmen gehört, die die Politik, die Bundesregierung namentlich auf den Weg bringen will, zum Teil auch schon auf den Weg gebracht hat. Was müsste aus Ihrer Sicht noch dazukommen? Was müsste anders werden, damit Sie noch wirksamer arbeiten können, als Sie das bisher tun?
Also was uns tatsächlich große Sorge macht, ist in vielen Punkten, dass, was vorhin schon von der Beratungsstelle angesprochen wurde, dass tatsächlich die Sensibilität für die Themen und für die Situation der Betroffenen, also für Betroffene von rechter Gewalt, sowohl in den Polizeibehörden, aber auch in Staatsanwaltschaften und Gerichten, die ja letztendlich dann auch über die entsprechenden Taten verurteilen soll, die Sensibilität recht gering ist. Da braucht tatsächlich einen deutlichen Schub an Bildung und an Aufmerksamkeit. Wir brauchen in relativ vielen Bundesländern, tatsächlich auch in vielen Behörden, eine größere Sensibilität, aber auch eine größere Bereitschaft, tatsächlich rechte Gewalttaten als solche auch ernst und wahrzunehmen, weil dieses Monitoring von den Gewalttaten schon eine große Diskrepanz zwischen den staatlichen Zahlen und den zivilgesellschaftlichen Zahlen offenlegt. Und dieses ganze Themenfeld muss tatsächlich verringert werden. Wir brauchen Schutzmaßnahmen für Betroffene. Da sind ja tatsächlich jetzt einige Sachen angedacht. Auch von Seiten des Bundesjustizministeriums ist in dieser Woche bekannt geworden, dass es zumindest Überlegungen gibt, dass für Menschen, die bedroht werden von Rechtsextremen, wir haben 2019 viel über die Morddrohungen gesprochen und über die verschiedenen Listen, die es gab, dass genau Menschen, die von solchen Taten betroffen sind, finanzielle Unterstützung für Schutzmaßnahmen kriegen, sei es bei Umzug oder ihre Wohnung sicherer machen, Alarm etc. Das sind ganz, ganz wichtige Bausteine tatsächlich, um ein Sicherheitsgefühl zu stärken, nicht nur für Leute, die direkt betroffen sind, sondern auch für Leute, die potenziell betroffen sind und andere unterstützen.
Judith Porath, Vorstandsmitglied des Bundesverbandes der Beratungsstellen für Betroffene von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und Geschäftsführerin der Opferperspektive Brandenburg. Vielen Dank. Einen Preis für die rassistischste Beleidigung. Ja, so etwas gibt es bei den sogenannten Hate-Poetry-Abenden. Dort treten Journalistinnen und Journalisten gegeneinander an, die zweierlei miteinander gemeinsam haben. Zum einen haben sie alle eine Migrationsgeschichte und zum anderen hat jeder und jede von ihnen hasserfüllte Leserbriefe oder hasserfüllte User-Kommentare bekommen. Aus denen lesen die Kolleginnen und Kollegen dann beim Hate-Poetry-Abend öffentlich vor. Aus Briefen und Kommentaren, die von ihren Absendern vollkommen ernst gemeint sind. Dass die Vortragenden und das Publikum trotzdem darüber lachen, liegt auch an der Inszenierung, denn die Bühne ist mit kitschigen Requisiten dekoriert, die Vortragenden haben sich manchmal verkleidet, tragen zum Beispiel einen Turban in Schwarz-Rot-Gold und sie sitzen an einem festlich gedeckten Tisch, sodass sie zwischendurch auch mal was essen oder trinken können. Party statt Opferdiskurs lautet das Motto von Hate Poetry. Eine Veranstaltung, die weder Betroffenheitsrevue noch Mitleidsporno sei, sondern eine Form des Aufbegehrens.
Ihr Artikel in der Zeit ist mal wieder typisch für euch Türken, rumheulen und Ansprüche stellen. Da wird von der Nazi-Mordserie und einer NSU gefaselt. Was ist mit den deutschen Opfern von Türken? Mir fallen da spontan drei ein.
Kasim, du Karzinom.
Du typische Surentochter eines Surensohns.
Ich scheiß dir und deinem Propheten ins Maul, du Sohn einer räudigen Hündin. Ich habe nichts gegen Muslime, aber... Muslime bringen nur Unheil über die Welt. Ja. Schalten Sie mal den Fernseher ein, lesen Sie Zeitungen, ja nur Ihre eigenen Artikel.
Hate Poetry, eine satirische Veranstaltung von Journalistinnen und Journalisten mit Migrationsgeschichte, die ihren Humor noch nicht verloren haben, trotz hasserfüllter Briefe, Mails oder Posts, die sie regelmäßig bekommen. Fortsetzung folgt. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Schaut, steht zusammen. Bewegung gegen Hass und Hetze. So haben wir diesen Tag genannt. Und die Stichworte hinschauen und zusammenstehen spielen auf zwei verschiedene Orte an, an denen etwas in Bewegung gekommen ist gegen Hass und Hetze. Da gibt's nämlich zum einen die neue Online-Meldestelle Hessen schaut hin, über die wir schon geredet haben. Und da gibt's zum anderen eine Bewegung in Italien. Eine Bewegung gegen Populismus, Nationalismus und Rassismus, deren Anhänger so eng zusammenstehen wollen, als seien sie Sardinen in einer Büchse. Mehr über diese Sardinenbewegung erzählt uns jetzt unser Italien-Korrespondent Jörg Seiselberg. Und er beginnt mit dem Initiator dieser Bewegung.
Drei Tage Bart, die dunklen Locken mit einem Haarreif nach oben gedrückt und um den Mund ein tiefenentspanntes Lächeln. Mattia Santori wirkt vor der versammelten Auslandspresse in Rom, als könnte er gleich ein Frisbee herausholen und in die Runde werfen. Freizeitsportarten zu unterrichten, war bis vor kurzem ein Job des 32 Jahre alten Energieberaters und Sportlehrers aus Bologna, bis er Mitte November vergangenen Jahres mit einer Handvoll Freunden die sogenannte Sardinenbewegung erfand. Vergangenen Monat in Rom brachten Santori und Freunde im Zeichen der Sardine mehr als 100.000 Menschen auf die Straße. Ohne große Organisationsstruktur, hauptsächlich mit Mobilisierung über die sozialen Netzwerke. Das Schöne bei den Veranstaltungen der Sardinen ist, dass du bis eine Minute vorher nicht weißt, ob 1.000 Menschen kommen, 100 oder 100.000. Entstanden ist die Graswurzelbewegung, die dabei ist, Italiens Politik aufzumischen, in Bologna. Santori ärgerte sich darüber, dass Matteo Salvini, der Führer der rechten Lega, sich in dieser traditionell roten Stadt anschickte, die größte Sporthalle zu füllen. Gemeinsam mit seinen Wohnungsnachbarn Andrea Gareffa, einem Organisator von Fahrradreisen, dem Ingenieur Roberto Morotti und der Physiotherapeutin Giulia Trapoloni, mobilisierte er schon damals über soziale Netzwerke einen Gegenprotest. Eng wie die Sardinen, so die Parole, sollten die Menschen auf dem zentralen Platz Bolognas zusammenstehen, gegen Populismus, Nationalismus und Intoleranz. 12.000 Menschen kamen. Reden waren nicht erlaubt, auf gebastelten Pappsardinen durften Protestparolen in die Höhe gereckt werden. Gesungen wurde spontan die antifaschistische Partisanenhymne Bella Ciao. In den Wochen danach schwappte die Sardinenbewegung durchs Land. In fast allen großen Städten Italiens gingen Menschen auf die Straße. Besser tausende Sardinen heute als ein Salvini morgen, war auf einem Protestplakat in Mailand zu lesen. Mit der Großkundgebung in Rom adelte sich die Sardineninitiative endgültig zur nationalen Protestbewegung. Christian Blasberg, Dozent für politische Geschichte an der Römischen Universität Louis, sagt über die Sardinen:
Es geht darum, eine gewisse Moral und einen politischen Stil in das Land zurückzubringen. Diese Bewegung wendet sich gegen die sogenannte geschrieene Politik. Das heißt, diejenigen, die mit populistischen Tönen in den letzten Jahren die italienische Politik bestimmt haben.
Die Gegner einer Rechtswende in Italien, die sich von den Parteien nicht ausreichend vertreten fühlen, scheinen in der Sardinenbewegung ein Ventil zu finden. Der Populismus, kritisiert Santori, der Frisbee-unterrichtende Demo-Organisator, habe dazu beigetragen, das politische Klima in Italien zu vergiften. Als Beispiel nennt er Parolen Salvinis und seiner rechten Lega. Jeder von uns wird begreifen, dass der Slogan "Die Italiener zuerst" das Problem der Einwanderung nicht lösen kann. Dass die Slogans über den Euro nicht die wirtschaftlichen Probleme lösen. Lasst uns das den Menschen erklären, dass es eine Komplexität der Politik gibt, die gesucht und belohnt werden muss. Auf Demonstrationen der Sardinenbewegung, die Gewaltfreiheit als ihr oberstes Prinzip nennt, ist nie eine Bühne vorgesehen. Meist gibt es nur ein kleines Podest inmitten der Teilnehmer. Alle, die sich dort zu Wort melden, haben keinen Promi-Status. Es sind Studenten, Vertreter von Initiativen, Menschen aus der Welt der Kultur. Gegen Spekulationen, die Sardinenbewegung könnte zu einer möglichen neuen Partei in Italien werden, haben sich die Gründer stets gewehrt. So dürfen alle Parteien links der Mitte hoffen, von der Mobilisierung der Sardinen gegen Matteo Salvini und der anderen Rechtsparteien zu profitieren. Der wichtigste Realitätscheck für die Sardinen und ihre Anhänger findet Ende des Monats in Bologna statt, der Ort, an dem alles begann. Dort in der Emilia-Romagna sind am 26. Januar Regionalwahlen. Eine Abstimmung, der in Italien nationale Bedeutung zugeschrieben wird. Salvini will mit seiner Lega diese traditionell rote Region erobern. Die Sardinen haben es sich zur Aufgabe gemacht, mitzuhelfen, dies zu verhindern.
Soweit unser Italien-Korrespondent Jörg Seiselberg über die Sardinenbewegung, die sich vor allem gegen den inzwischen ehemaligen italienischen Innenminister Matteo Salvini von der rechten Partei Lega richtet. In den letzten Jahren sind einige neue Bewegungen entstanden. Allerdings konnte man den Eindruck haben, dass es gerade auch viele Bewegungen von rechter Seite gewesen sind, die da entstanden sind. Bewegungen, deren Anhänger Hass und Hetze nicht bekämpfen, sondern verbreitet haben. Dr. Piotr Kosiba, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz und Vorstandsmitglied des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Guten Abend.
Guten Abend.
Nehmen wir mal als zwei gegenläufige Beispiele die Pegida-Bewegung auf der einen und die Sardinen-Bewegung auf der anderen Seite. Das sind zwei Bewegungen mit völlig unterschiedlichen Zielen. Aber wie stark ähneln oder unterscheiden sie sich in ihren Protestformen?
Die Antwort ist ja eigentlich einfach und kompliziert zugleich. Same but different. Es gibt natürlich die Ähnlichkeiten der Entstehung. Das ist eine Gruppe von Freunden, auch bei Pegida gewesen, die über Facebook mobilisiert haben und dann, glaube ich, gar nicht staunen genug konnten, wie viele Menschen ihnen dann gefolgt sind auch tatsächlich. Und so ähnlich hält es sich ja auch bei den Sardinen. Aber alleine die Ziele sind ganz unterschiedlich, wie Sie schon angesprochen haben. Und auch die Form der Demonstration ist eine ganz andere, mit einer ganz anderen Stimmung.
Populistische rechte Bewegungen inszenieren sich ja als Kontrastprogramm gegenüber den bisherigen Regierungsparteien und der etablierten politischen Klasse insgesamt. Da werden Gegensätze aufgemacht zwischen Straße und Parlament, zwischen dem Volk und der politischen Klasse, zwischen Institutionen auf der einen und einer Bewegung von unten auf der anderen Seite. Nun hat der italienische Philosoph Gianfranco Marone über die Sardinenbewegung gesagt, sie sei die Antipolitik der Antipolitik. Konnte die Sardinenbewegung entstehen, weil zuvor die Lega an die Regierung gekommen war? Erhöht sowas den Grad der Mobilisierung von anderer Seite?
Ich würde vielleicht nicht von Antipolitik der Antipolitik sprechen, weil das vielleicht auch eine Ähnlichkeit wäre zwischen Sardinien und Pegida. Das heißt, die große Distanz gegenüber der sogenannten etablierten Parteipolitik. Aber womit wir es hier zu tun haben, ist ganz bestimmt der Umstand, auf den Sie hinweisen, dass die Sardinen natürlich ohne die Lega nicht möglich wären. Und dass es eine Bewegung ist, die ganz eindeutig gegen die Lega und vor allem hier gegen Salvini auf die Straßen geht und mobilisiert.
Kann man sagen, wenn Menschen mit einer Bewegung, deren Anhänger für ihre Ziele auf die Straße gehen, nicht einverstanden sind, dann dürfen sie es nicht den politischen Parteien überlassen, dagegen zu halten, von oben dagegen zu halten sozusagen, sondern dann müssen sie dieser Bewegung auf gleichem Terrain und mit ähnlichen Mitteln entgegentreten? Also wenn eine Bewegung demonstriert, muss auch die Gegenbewegung erscheinen und auf dieselbe Weise demonstrieren, damit man auf Augenhöhe miteinander ist?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube einfach grundsätzlich ist es so, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger uns entscheiden können, ob wir etwas, was auf den Straßen passiert, hinnehmen, uns dem anschließen oder uns dem in den Weg stellen. Und das hängt dann immer von sozialen, kulturellen und politischen Faktoren ab, was dann tatsächlich das Ergebnis ist. Und Sardinien sind ein schönes Ergebnis, eine Konsequenz der Verrohung des öffentlichen Diskurses in Italien infolge eben der Wahlerfolge von Salvinis Partei. Wir haben aber auch andere Kontexte. In Deutschland beispielsweise, Sie haben Pegida angesprochen, es gibt Regionen, in denen Menschen sich vor allem im Westen sehr stark gemacht haben und Pegida sich in den Weg gestellt haben, dass Pegida gar nicht erst außerhalb Dresdens Fuß fassen konnte. Gleichzeitig haben wir Dresden, das aufgrund eines bestimmten politischen Klimas es nicht geschafft hat, relativ kurzfristig und in einer großen Breite Menschen zu mobilisieren, um sich Pegida oder vielleicht später auch der AfD in den Weg zu stellen.
Eine Bewegung hat ja umso mehr Zulauf, je offener und unabhängiger sie ist. Auf der anderen Seite wird aber auch immer wieder die Frage aufgeworfen, braucht eine Bewegung, wie zum Beispiel die Sardinenbewegung, eine Organisationsstruktur? Gewinnt sie an politischer Durchsetzungskraft, wenn sie sich mit einer Partei verbündet oder selbst zu einer Partei wird? Wie geht eine Bewegung am besten mit diesem Dilemma um?
Bewegungen sind, vor allem große Bewegungen, sind meistens sehr breit aufgestellt und es gibt hier verschiedene Zwischenstufen zwischen der Grassroot-spontanen Demonstration und einer Bewegungspartei, wie beispielsweise die Grünen in Deutschland. Auf jeden Fall, wenn der Straßenprotest, den man gerade in Italien sieht, Bestand haben möchte, muss es mit der Zeit auch Strukturen geben, Entscheidungsstrukturen, Strukturen, die auch nachvollziehbar machen, welche Entscheidungen auch finanzieller Art, weshalb und wie getroffen werden. Die Frage ist dann natürlich, ob man irgendwann in die Politik einsteigen möchte, wie die Fünf-Sterne-Bewegung in Italien oder Momentum in Ungarn, oder ob man gänzlich der Parteipolitik fernbleibt und sich dann lieber auf seine Straßenproteste und andere Formen der inkonventionellen politischen Beteiligung konzentriert.
Kampf gegen Rechts, wie wir das jetzt mal plakativ nennen wollen, Kampf gegen Hass und Hetze, geht aber Ihrer Ansicht nach nicht ohne, dass auch Leute auf die Straße gehen als Bewegung.
Wenn wir es schaffen würden, dass genug Menschen sich beispielsweise Pegida in den Weg gestellt hätten in Dresden, hätten wir heute bestimmt eine ganz andere politische Landschaft in Deutschland gehabt. Das ist schon ein wichtiger Teilmoment des Miteinanders in einer Demokratie, dass wenn wir uns genug in Anführungsstrichen abgestoßen fühlen von einer bestimmten politischen Struktur oder Bewegung hier ganz, ganz außen von rechts kommt, dann ist es schon auch notwendig, dass die Menschen Zivilcourage zeigen und sich dem in den Weg stellen. Aber das ist nicht der einzige Weg. Es gibt auch etabliertere Strukturen, es gibt staatliche Strukturen, Polizei etc. Das sind ganz viele verschiedene Ebenen, die zusammenspielen müssen, um hier gemeinsam quasi sich stark zu machen gegen die Verrohung in unserem öffentlichen Diskurs.
Dr. Piotr Kosiba, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Chemnitz und Vorstandsmitglied des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung. Vielen Dank. Schaut, steht zusammen. Bewegung gegen Hass und Hetze. Der Tag in HR2 Kultur. Auch Satire kann zu einer Bewegung gegen Hass und Hetze gehören. Und dieses Mittel hat eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten für sich entdeckt, die zum einen allesamt eine Migrationsgeschichte haben und die zum anderen regelmäßig Hasskommentare zugeschickt bekommen. Mit diesen Kommentaren gehen sie auf Tournee und lesen daraus vor, auf sogenannten Hate-Poetry-Abenden. Denn in einer Satire-Show, so sagen sie, lassen sich auch die hasserfülltesten Kommentare ertragen, nach dem Motto Lachen als Befreiung. In den Augen der Vortragenden spiegelt Hate-Poetry die Situation in Deutschland. Und quasi spiegelbildlich drehen die Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Show den Spieß um und senden, wie sie sagen, den Hass wieder zurück in die Umlaufbahn.
Ist das nicht die Olle, die damals in der Muppet-Show den Blumentopf gespielt hat, weil sie es mit ihrem IQ zu nichts anderem gebracht hat? Das darf man ihr nicht übel nehmen. Sie hüllt sich abends ihre Burka um den Kopf, da kommt kein Sauerstoff mehr zustande. Man muss halt was tun, um weiterhin den IQ einer schimmelnden Kaktuspflanze gerecht zu bleiben.
So darf ein Ausländer in Deutschland über Deutsche schreiben. Ich schäme mich, dass so einer in Deutschland schreiben darf.
Zum Abschluss was Persönliches. Geh endlich sterben, Muschabasch, du Faschistensau. Tatsächlich gibt's nichts Ekelerregenderes als dich, du verfickte, elende, inkompetente Dreckskanacke. Hiermit spreche ich eine Fatwa gegen dich aus.
Das ist das Bizarre an solchen Hasskommentaren. Man kann einerseits darüber lachen bei diesen satirischen Hate-Poetry-Abenden, wenn Betroffene selbst diese Hasskommentare öffentlich vorlesen, Betroffene, die trotz des Hasses, der ihnen entgegenschlägt, ihren Humor nicht verloren haben. Aber dieses Lachen bleibt einem natürlich immer dann im Halse stecken, wenn man sich eines klar macht, dass nämlich unter denen, die solche Hasskommentare formulieren, auch Leute sein können, die anschließend hingehen und einem Menschen, den sie hassen, Gewalt antun, ihn vielleicht sogar töten. Und dass es Leute gibt, die ein solches Verbrechen anschließend wiederum mit Hass und Häme kommentieren. So wie nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Sommer letzten Jahres. Der Mann, der dieses Mordes beschuldigt wird, der auch zunächst gestanden hatte, die Tat begangen zu haben, dieses Geständnis dann später wieder rief, er hat nun über seinen Anwalt eine dritte Version an die Öffentlichkeit gebracht. Was Stefan Ernst, so heißt der Beschuldigte, über seinen Anwalt mitteilen ließ in einer Pressekonferenz, das fasst jetzt noch einmal unser Reporter Carsten Gohlke zusammen.
Es war eng in dem Kellerraum des kleinen Stadthotels in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kasseler Polizeipräsidium. Dort hat Stefan Ernst über 5,5 Stunden auf die Fragen der Bundesanwaltschaft geantwortet und sein zweites Geständnis abgelegt. Und das hatte es in sich, so der Pflichtverteidiger Frank Hannig aus Dresden vor der doch etwas überraschten versammelten Presse.
Nach Aussage meines Mandanten soll sein Freund oder Bekannter Markus H. mit ihm bereits im Vorfeld dieses Tattages über Herrn Lübcke nachgedacht haben und sich entschlossen haben, am 1. Juni des letzten Jahres den Herrn Dr. Lübcke aufzusuchen, um ihm, wie mein Mandant gesagt hat, eine Abreibung zu verpassen.
Stefan Ernst soll sich im Laufe der Vernehmung doch ziemlich detailreich zum Tathergang geäußert haben.
Man hatte zu diesem Zweck eine Waffe mitgenommen. Es handelt sich dabei um die auch später aufgefundene Tatwaffe. Diese Waffe hatte Herr Ernst bei sich und hat sie auf Bitten des Herrn Markus H. diesem während der Fahrt nach Isterwolfhagen übergeben. Die beiden haben sich sodann auf die Terrasse des Herrn Lübcke begeben, wo es ein Streitgespräch gegeben haben soll. Und im Zuge dieses Gesprächs soll der später getötete Herr Dr. Lübcke aufgestanden sein und versucht haben, nach Hilfe zu rufen. Und daraufhin hätte sich aus der Waffe, die der Herr Hartmann auf den Herrn Dr. Lübcke gerichtet hat, ein Schuss gelöst.
Ein wohl recht wichtiges Detail, denn DNA-Spuren von Ernst wurden gefunden, von Markus H. allerdings nicht. Nach der Tat sind die beiden mutmaßlichen Täter dann wieder nach Kassel zurückgefahren. Ob dabei das ominöse zweite Auto, von dem Zeugen in Ister immer wieder berichtet haben, dazugekommen ist, dazu gab es keine Information. Wohl aber zur Tatwaffe.
Mein Mandant hat zu einem späteren Zeitpunkt, wie es mit dem Herrn H. auch besprochen war, die Waffen dann gereinigt und versteckt.
Was genau bei dem vermeintlichen Streitgespräch zwischen Täter und Opfer zur Eskalation geführt hat, auch dazu schwieg der Verteidiger. Interessant aber ist die Begründung dafür, warum Stefan Ernst bei seinem ersten Geständnis die alleinige Schuld auf sich genommen habe.
Also Herr Ernst hat den Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof heute davon in Kenntnis gesetzt, dass er auf Anraten eines früheren Verteidigers ein solches Geständnis abgegeben hat, mit dem Ziel, den Herrn Hartmann außen vor zu lassen und ihn zu schützen. Meine Mandanten sollen dafür Vorteile, insbesondere Schutz, unter Umständen aber auch finanzielle Vorteile für seine Familie versprochen worden sein.
Von vermeintlicher Reue, wie noch beim ersten Geständnis, als Ernst ganz klar äußerte, der Mord sei ein Fehler gewesen, war heute nicht mehr die Rede, so Frank Hannig. Stattdessen aber soll Ernst immer wieder beteuert haben,
dass zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt gewesen wäre, dass der Lübcke dort zu Tode kommt.
In den kommenden Wochen will Stefan Ernst eng mit der Polizei zusammenarbeiten, um die vielen offenen Fragen zu klären, so sein Anwalt zum Schluss der gerade einmal 20-minütigen Presseinformation nach immerhin 5,5-stündiger Vernehmung.
Soweit unser Reporter Carsten Gohlke über die jüngste Aussage von Stefan Ernst, des Mannes, der im Verdacht steht, im Sommer letzten Jahres den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke getötet zu haben, der aber jetzt sagt, dass noch ein Komplize dabei gewesen sei, dass dieser Komplize geschossen habe, und zwar ohne, dass das ursprünglich geplant gewesen sei. Thoralf Staudt, freier Journalist, Buchautor und seit mehr als 20 Jahren Beobachter der rechten Szene. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Mord an Walter Lübcke war in der Geschichte der Bundesrepublik der erste rechtsextremistisch motivierte Mord an einem Politiker. Hat dieser Mord dementsprechend die öffentliche, die politische Wahrnehmung von Rechtsextremismus in Deutschland verändert?
Ja, nach meiner Einschätzung schon. Das Thema wurde durch diesen Mord an einem ja durchaus bekannten Politiker auf eine ganz andere Ebene gehoben. Es hat Leute dann interessiert, die vorher das Thema eher nur im Augenwinkel wahrgenommen haben. Und wie Sie es schon gesagt haben, das ist tatsächlich eine neue Qualität für rechtsextremistischen Terrorismus. Bisher waren es schlicht andere Opfergruppen, Migranten oder engagierte Leute, die sich gegen Rechtsextremismus gewehrt haben, auch Journalisten. Aber dass hier ein Politiker und dann auch noch von der CDU zum Opfer wurde, das hat für großes Aufsehen gesorgt.
Das heißt, Sie sehen durchaus Unterschiede im Umgang mit dem Mordfall Lübcke, was die Ermittlungen, die Aufarbeitung, die politischen Reaktionen angeht, im Unterschied zum Mord zum Beispiel an dem Internet-Café-Betreiber Halit Yozgat, der ja ebenfalls in Kassel ermordet wurde.
Ja, das ist nach meiner Einschätzung eindeutig so. Das mag wirklich auch mit der Herkunft des Opfers zu tun haben. Das ist vielleicht ein bisschen makaber, aber Menschen funktionieren so. Wenn sie sich einem Opfer näher fühlen, dann interessieren sie sich für so eine Tat. Denken Sie an den Flugzeugabsturz vor ein paar Tagen im Iran. Da wurde dann gemeldet, es sind auch Deutsche unter den Opfern. Also es ist vielleicht was ganz Menschliches, dass man sich für Taten interessiert, wenn das Opfer einem nahe ist. Und so war es dann wahrscheinlich auch bei Politikern oder bei Leuten aus der CDU. Wenn es jemanden trifft, mit dem man sich verbunden fühlt, dann hat man da ganz andere Antennen für.
Im vergangenen Jahr hat es ja einige Mordanschläge gegeben, zum Beispiel die rassistisch motivierten Schüsse auf einen Eritreer in Wächtersbach hier in Hessen im Sommer, der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Die Beratungsstelle Response hier in Hessen sagt, diese Taten stellen natürlich nur die Spitze des Eisbergs rassistischer und rechter Gewalttaten im Jahr 2019 dar. Nun wird ja aber ein Eisberg bekanntlich erst durch seine Spitze sichtbar, die aus dem Wasser ragt. Müssen also immer erst spektakuläre Verbrechen verübt worden sein, bevor sich etwas bewegt in der Gesellschaft?
Naja, zum einen in der Gesellschaft, aber auch, da können wir Journalisten uns an die eigene Nase fassen, auch die Medienberichterstattung ist natürlich bei prominenten Opfern größer als bei anderen. Aber wenn man es positiv sieht, es gibt eine Chance oder es gab eine Chance für eine breitere Debatte. Auch die Politik hat ja reagiert. Das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz haben jetzt neue Stellen, mehrere hundert neue Personalstellen bekommen. Also offenbar wollen die Behörden jetzt genauer hinschauen beim Thema Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus. Das hätten sie schon viel früher tun können und müssen. Auch nach dem Auffliegen des NSU-Terror, der Terrorgruppe 2011, gab es ja diese Zusagen, wir kümmern uns wirklich. Dann ist es aber doch wieder in den Hintergrund getreten. Wahrscheinlich ist es leider so. Es braucht spektakuläre Fälle, damit so ein Thema auf der politischen Agenda nach oben rutscht.
Das gerade begonnene Jahr 2020 könnte ein Jahr großer Terrorprozesse werden, gegen den Bundeswehroberleutnant Franco A. zum Beispiel, wegen Attentatsplänen, gegen den oder die Beschuldigten im Mordfall Lübcke, gegen den Attentäter von Halle. So etwas schafft ja womöglich auch Öffentlichkeit, die dienlich sein kann, oder?
Das sind immer wieder Anlässe dafür, dass sich die Medien mit dem Thema auseinandersetzen. Und natürlich bei solchen Prozessen kann man auch eine Einsicht in die Szene bekommen. Es rückt die Täter und zum Glück dann auch die Opfer bisweilen nochmal ins öffentliche Bewusstsein. Klar, solche Prozesse sind nicht nur rechtsstaatlich wichtig, sondern auch für die gesellschaftlichen Debatten.
Sie, Herr Staudt, beobachten die rechte Szene, ich habe es gesagt, seit vielen Jahren. Womit kann man der rechten Szene, womit kann man Hassern und Hetzern das Leben schwer machen am besten?
Naja, das Wichtigste natürlich bei Gewalttaten ist, dass der Staat reagiert, dass Polizei und Justiz ein offenes Auge und ein offenes Ohr haben und auch schnell solche Taten verfolgen und bestrafen. Aber darüber hinaus gibt es bei Bedrohungen zum Beispiel oder bei Verletzungen, wenn Leute angegriffen werden, etwas ganz Wichtiges, eine Solidarisierung mit den Opfern. Das habe ich bei meinen Recherchen sehr oft mitbekommen, gerade in kleinen Städten oder Gemeinden. Und es gab ja jetzt auch wieder einige Fälle in den Medien, wenn Lokalpolitiker bedroht werden oder aktive Leute bedroht werden. Und wenn die dann allein stehen, dann ist es wirklich schwierig. Was anderes ist es, wenn es eine Solidarisierung gibt, wenn sich auch Prominente vor Ort mit diesen Angegriffenen zeigen, sich mit ihnen sozusagen einig zeigen. Das signalisiert der rechtsextremen Szene, das sind keine leichten Opfer und sie erreichen da das Gegenteil von dem, was sie wollen. Sie wollen ja Leute einschüchtern. Wenn dann aber so eine Tat in der Öffentlichkeit zu einer breiteren Solidarisierung führt, dann erreichen sie das Gegenteil von dem, was sie wollen.
Toralf Staudt, freier Journalist, Buchautor und seit mehr als 20 Jahren Beobachter der rechten Szene. Vielen Dank. Schaut, steht zusammen. Bewegung gegen Hass und Hetze. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.